Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Sinjavski und
Nikolai Okunjew. Ich bin Historiker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung.
Und Autor des Buches Red Metal, die Heavy-Metal-Subkultur der DDR. Sie hießen Berluk, Babylon, Beast, MCB, Merlin und klangen so. Nikolai Okunjew, Sie sind 1987 geboren und wie ich Ihrem Buch entnehme, haben DDR-Metal-Bands, wie die eben gehörten, nach der Wende stark an Popularität verloren, eben weil viele Fans endlich und nur noch die Bands aus dem Westen hören wollten. Haben Sie diese Musik überhaupt selbst gehört?
Also dafür bin ich ja ein bisschen zu jung, aber meine Beschäftigung mit dem Thema hat schon damit angefangen, dass ich gewissermaßen die Bands im Privaten wieder ausgegraben habe und angefangen habe, mich dafür zu interessieren, was man halt in Ost-Berlin oder der DDR vor der Wende an Metal gehört hat.
Lieblingsband?
Wahrscheinlich Blackout aus Ost-Berlin.
Warum?
Na, das ist eine Band, die den Härtegrad schon wirklich sehr angezogen hat. Sehr schnelle, technisch gute Band mit einem fantastischen Sänger.
Privat ausgegraben, haben Sie gerade gesagt. Wo haben Sie denn gegraben?
Na, wo man so 2010, 2012 oder so rum gegraben hat, also im Internet. Und dann hat man eben auch gesehen, dass es so eine Community gibt, die sich an die Musik noch erinnert und in Kleinstauflagen CDs veröffentlicht oder Schallplatten veröffentlicht. Und die Sachen, obwohl ich sozusagen selber nicht dabei war, fand ich einfach privat auch sehr interessant.
Was fasziniert Sie denn an dieser Szene, von der Sie schreiben, sie war Ende der 80er die größte jugendliche Subkultur der DDR?
Da muss man so ein bisschen trennen zwischen meinem wissenschaftlichen und meinem privaten Interesse. Ich glaube, beim privaten Interesse ist es so, dass mich das einfach interessiert, wie sich KünstlerInnen, Musiker ausdrücken unter diesen ja wirklich auch sehr schweren Bedingungen. Und dann gibt es da so ästhetische Komponenten dabei, dass der Sound relativ schlecht ist ganz oft und das hat irgendwie einen ganz eigenen Charme für mich, den ich schwer in Worte fassen kann. Als Wissenschaftler würde ich sagen, dass man über diese Gruppe der radikalen Abweichler oder ästhetischen Extremisten ganz gut gewissermaßen von der Außenperspektive auf die DDR-Gesellschaft gucken kann und dann so ein bisschen besser verstehen kann, wie sich die alltägliche Herrschaftspraxis in der DDR gestaltete.
Ja, es gibt ein aufschlussreiches Bild in Ihrem Buch, eine Art Kategorisierung der damaligen Jugendszenen in der DDR mit aufgezählten optischen und vermeintlichen charakterlichen Wesensmerkmalen bei Punks, Heavies, wie Heavy-Metal-Fans genannt wurden, oder Poppern oder Tats. Dieses Raster hat die Stasi damals benutzt, ne? Also bei den Heavies steht da etwa Lederbekleidung, Auftreten im Vorbild neofaschistischer Gruppierungen der BRD, normal bis halblanges Haar, Alter 15 bis 25 Jahre. Was zeigt uns das? Wie unbeholfen und doch akribisch die Staatsmacht gegen diese Subkultur vorgegangen ist?
Unbeholfen und akribisch finde ich wirklich ganz gut. Diese Aufstellungen werden ja relativ häufig gezeigt und ich versuche das ja im Buch auch so ein bisschen zu dekonstruieren, weil man einerseits so eine Aufstellung halt auch in Hamburg finden könnte, wahrscheinlich eher 10 Jahre vorher. Da ist die Stasi sozusagen nicht die große Ausnahme bei diesen Aufstellungen. Unbeholfen ist sie, weil sie halt auch oft komplett daneben lag und Dinge durcheinander gebracht hat. Das mit dem Neofaschismus ist halt eine komplette ideologische Deutung. Das war sicher nichts, was dominant war in der Szene. Gleichzeitig ist das so, dass diese Aufstellungen Ausdruck dessen sind, dass die Stasi selbst nicht wirklich damit hinterherkam, diese Gruppen zu verstehen, zu identifizieren und deswegen mit jugendsoziologischen, kriminologischen Mitteln versucht hat, das irgendwie einzufangen, aber deswegen zwangsläufig hinterherhinkte, weil man sich ja anpassen konnte, weil die Stile sich veränderten. Also im Prinzip lag die Stasi fast immer daneben, wenn es um diese Einschätzung dieser Gruppen ging.
Sie lag daneben und die Heavies, wie sich die Metaller damals eben nannten, haben für sich in Anspruch genommen, anders als die Punks, wenn ich es richtig verstanden habe, unpolitisch zu sein. Hat das der Szene geholfen, doch zu überleben?
Ja, das ist ja so, genau, das führt ja direkt in sozusagen direkt zur These. Das würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das eine bewusste Entscheidung war, sich auf unpolitisch zu stellen. Gewissermaßen instinktiv. Man hat halt gemerkt, in dem Augenblick, wo man politisch wird, gibt es hier Ärger. Also nehmen wir das einfach für uns in Anspruch, unpolitisch zu sein, so als unbewusste Strategie. Gleichzeitig ist es so, dass die ganzen bildsprachlichen Elemente und die Texte und alles, was aus dem Westen so kam an Heavy Metal, das war ja nicht im klassischen Sinne politisch. Da sind ja viele Drachen dabei, Monster, Fantasy-Gestalten und so weiter.
So okkulte also Sachen, Symbole.
Okkulte Symbole, genau. Also Dinge, die in die ideologische Passform nicht so richtig reinpassen. Und insofern ist der Eskapismus, den man im Westen immer an den Heavy-Metal-Fans kritisierte, von linksliberaler Seite, von kulturkritischer Seite, das wird im Osten gewissermaßen zu einer Waffe. Denn dort ist Eskapismus natürlich irgendwie ein großes ideologisches Problem, aber nichts, was man direkt markieren kann. Interessant bei dem Unpolitischen, das ist jetzt sozusagen der letzte Satz bei der Antwort, ist, dass ich das so super interessant fand, dass die Leute auch im Nachhinein gesagt haben, wir waren unpolitisch. Also selbst in den 90er Jahren bis heute, wo man ja eigentlich sagen könnte, naja, dann stilisiert euch doch zu Rebellen und zu Freiheitskämpfern. Aber das haben die eben alle abgelehnt und das fand ich faszinierend.
Interessant. Spiegelt sich das denn auch in den Texten der Bands wieder? Also oft ist es ja in diktatorischen Systemen so, dass Kritik dann zwischen den Zeilen dann doch auftaucht.
Also es gibt ein paar Texte, wo so eine Kritik auftaucht. Der berühmteste Song ist da sicherlich 18 Jahre sein von Formel 1. Der erzählt so die Geschichte von einem Jungen, der Probleme in seinem Alters, in seinem Elternheim hat. Aber das ist relativ klar eine Allegorie auf Jugendliche in der DDR. Die allermeisten Texte, zumindest die offiziell produziert wurden, die übers Lektorat gingen, sind ideologisch sozusagen also nicht belastet. Und das ist auch nicht so, also Texte sind einfach auch nicht so wichtig im Heavy Metal, sondern da geht es eher um einzelne Wörter, die Kraft ausdrücken, Geschwindigkeit ausdrücken und so weiter. Und insofern ließen sich diese Texte dann auch nur schwer vom Lektorat fassen und zensieren.
Gab es denn dann einen speziellen DDR-Metal-Sound, wenn Sie sagen, die Texte waren eigentlich nicht so zentral? Also gab es sowas, wie der Buchtitel es suggeriert, wie Red Metal?
Der Buchtitel bezieht sich eher auf die Subkultur, aber also ich würde sagen, ja, diesen musikalischen Stil gab es.
Was war das?
Einerseits gezwungen durch die Produktionstechnik, die halt nicht up-to-date war. Also man hört relativ oft das berühmte Elektroschlagzeug von einem Berliner Produzenten, was natürlich sozusagen der Heavy-Metal-Aura des Handgemachten total widerspricht. Also ganz oft, ne, sind es eher so Deepish-Mode-Drums. Und das andere sind natürlich die deutschen Texte. Also deutsch mussten die Texte schon sein, Englisch ging gar nicht. Und diese Mischung des Deutschen und dieses etwas flachen Sounds, das ist schon charakteristisch für den DDR-Metal, der in der DDR tatsächlich produziert wurde. Was dann auf den Live-Konzerten passierte, was die Bands gespielt haben, wenn der Lektor nicht im nächsten Raum saß, ist dann eine andere Geschichte.
Aha, was heißt das?
Live wurde sehr, sehr viel gecovert, und zwar aus dem Westen. Also mindestens die Hälfte bei den meisten Bands. Und die Fans interessierten sich eben auch für Coversongs aus dem Westen, denn die westlichen Bands spielten ja nicht in der DDR. Das heißt, die Bands erfüllten da eine Ersatzfunktion. Und dort wurde dann auch wesentlich härter gespielt, wesentlich schneller gespielt. Auch die eigenen Titel von dem, was ich so sehen konnte, sind dann wesentlich rougher. Mhm.
Aus Ihrem Buch erfahre ich, dass die DDR-Staatsmacht diese Szene ja auch nicht vollkommen unterdrücken oder verbieten konnte. Sonst würde ja vermutlich zu viel Druck im gesellschaftlichen Gefüge sein, nehme ich an. Da sieht man zum Beispiel auch daran, dass der DDR-Jugendsender DT64, legendär, auch in seinen Sendungen Metal gespielt hat. Wie wichtig waren solche Sendungen wie Tendenz, Hard und Heavy?
Also die Tendenz ist sicherlich eine wichtige Sendung gewesen für all jene, die halt noch nicht alt genug waren, sich in Ungarn die Platten zu kaufen oder die nicht so viel Verwandtschaft im Westen hatten, um sich dort die Musik zu beziehen. Also auch da ist sozusagen ist das eine Ersatzfunktion, die erfüllt werden musste. Als Historiker ist natürlich so eine Radiosendung einfach eine grandiose Quelle, weil die produziert Akten und da gibt es eine Überlieferung. Und da konnte ich halt sehr viel über die Szene erfahren, einfach nur durch das Aktenstudium. Wenn man auf DT64 an sich guckt, ich konnte das nicht bestätigen, aber das taucht immer wieder anekdotisch auf, wird gesagt, naja, also an Zuschriften war das die beliebteste Sendung. Also die haben uns bombardiert mit Zuschriften und die haben auch die Ost-Metal-Bands in die Charts, in die Beatkiste, also in diese Wertungssendungen mit einer Macht gedrückt, dass im Prinzip Heavy Metal da dominiert hat.
Und es durften auch Titel aus dem Westen gespielt werden, ne?
Genau, also das hat mich relativ überrascht. Das ist zwar schon bekannt auch bei anderen Sendungen, aber diese 60-40-Regel, dass nur 40% der Titel aus dem Westen sein konnten, die griff gar nicht mehr. Also es gab nur noch die einzige Regel für den leider verstorbenen Moderator Matthias Hopke war, ein Titel aus dem Osten musste dabei sein. Den hat er dann manchmal auch soundmäßig runtergedreht, während er Konzerttitel vorgelesen hat oder sowas. Also im Prinzip spielten da auch westliche Titel die absolut größte Rolle.
Wie kamen denn die Fans an Neuveröffentlichungen?
Ich habe es ja gerade schon kurz erwähnt. Also einerseits gab es halt die Möglichkeit, in das kulturpolitisch liberalere Ungarn zu fahren. Dort gab es dann diese wirklich Einkaufsfahrten in Budapest, wo in wenigen Stunden manchmal hunderte Mark umgesetzt wurden. Die andere Möglichkeit war, dass man sich aus dem Westen, zum Beispiel über die Oma, also es sind ganz oft halt weibliche Rentner, hat Platten mitbringen lassen.
Dann kam die Oma mit der Slayer-Platte vorbei.
Ja, ganz genau. Also da gibt es Leute, die erinnern sich, dass halt eine bestimmte Iron Maiden-Platte, wenn die dann kam, das war der größte Moment ihres Metal-Lebens. Also das hat es ganz aufgeladen. Ganz am Anfang, eher am Anfang, spielten auch westliche Radiosender eine große Rolle. Also, und da nicht zuletzt die Truppenradios der alliierten Besatzer auf dem Kontinent. Die spielen auch im Westen eine Rolle, also in Dortmund oder in Hamburg, aber in der DDR die strahlen eben auch in die DDR. Und dort hören die Leute dann das erste Mal Metallica oder Voivod oder so und kennen diese Sounds gar nicht und beschreiben dann ganz oft, wie sie halt sofort zu Fans wurden, wenn sie das gehört haben.
Die dann auch sich die entsprechende Kleidung, was man halt so braucht, Ledermützen, Jeanskurten, Patches, im Do-it-yourself-Verfahren hergestellt haben, richtig?
Genau, da ist viel Do-it-yourself. Das ist eine Sache, die kennt man ja auch vom Punk oder vom Blues. Da gibt es ja ähnliche Erscheinungen. Hier ist, glaube ich, die Menge, also das was Neues. Hier gibt es eine neue Qualität. Und irgendwie also die Kraft dieser Bildsprache ist ja nochmal was anderes als bei den Bluesern. Das ist ja nun wirklich sehr, ne, wir hatten es schon gesagt, okkult, Fantasy-mäßig, reicht dann manchmal auch gewissermaßen in eine faschistisch-narzisstische Bildsprache, wenn man nicht genau guckt. Aber in der Tat, diese Do-it-yourself-Sache, die ist wichtig, da sind viele Leute stolz drauf. Und da muss man sagen, dass die DDR sich da auch an der Stelle ein bisschen ein eigenes Grab geschaufelt hat. Denn die Fähigkeiten, diese Sachen herzustellen, haben sie den jungen Heavy-Metal-Fans ja in der Schule beigebracht, in dem Nähen und Sticken und sowas Schulfächer waren.
Dieses, ja, dieser, wie soll man sagen, Entschuldigung, ich glaube, da müssen wir einen Marker setzen. Da würde ich gerne noch einmal darauf zu sprechen kommen, wie unpolitisch oder vielleicht doch, ja, radikal diese Gruppe war. Einerseits diese derben Männlichkeitsideale, dann ein Hang zur Gewalt, den gab es ja schon, ne? Und auch Gewalt gegen die sogenannten Vertragsarbeiter, also die damaligen DDR-Gastarbeiter aus den sogenannten sozialistischen Bruderstaaten wie etwa Vietnam, Kuba oder afrikanischen Ländern. Sie schreiben dazu, das sei eine Suche nach extremen Reizen und ein Versuch, sich der Sinnwelt des Sozialismus zu entziehen. Das klingt etwas verharmlosend.
Also es ist nicht verharmlosend gemeint. Definitiv nicht. Also ich habe selbst einen Migrationshintergrund und kann mich an die frühen 90er in Ostdeutschland erinnern. Es geht eher darum, wie kann es sein, dass so eine eigentlich unpolitische Subkultur, oder nach unseren Maßstäben unpolitische Subkultur, wie kann das dahin kippen, dass die halt rassistische Gewalt ausüben? Das will ich definitiv nicht verharmlosen. Und da würde ich sagen, ist der Kleber, der halt sozusagen die bestimmte Teile der Heavy-Metal-Szene und rassistische Skinhead-Gruppen zusammenhält, ist eben dieser Wunsch nach extremen Erfahrungen. Dass man kann dann sozusagen rüberwechseln. Da geht es noch nicht darum, dass die Leute ein geschlossenes rassistisches Weltbild haben, sondern es geht darum, rassistisch zu handeln, aktiv zu handeln, was Verbotenes zu tun, was Gewalt zu erfahren und dabei auch immer der Gefahr ausgesetzt zu sein, dass der Staat ihnen auf die Füße tritt. Und das sind halt gewissermaßen strukturelle Gemeinsamkeiten, die eigentlich auch die Punks mit den Heavy-Metal-Fans und den Skinheads teilen.
Nun muss man diese Dinge offenbar von Historikern aufarbeiten und konservieren lassen, um sie für die Nachwelt zu bewahren. Wie lebendig ist denn die alte DDR-Metal-Szene noch? Gibt es neben Nostalgie auch eine Art Revival?
Es gibt so Revival-Wellen. Es gab eine Welle Ende der 90er Jahre. Das war, glaube ich, noch zu nah an der eigentlichen DDR. Dann gibt es halt eine eingeschworene kleine Szene, ein paar hundert Leute, die halt alte Geschichten teilen, die Fanzine produzieren, die die Platten neu auflegen. Es gibt aber seit ein paar Jahren, ich weiß nicht, seit 5 Jahren oder so, gibt es allgemein ein gewachsenes Interesse im Untergrund. Also das ist keine populäre Sache, aber in der sozusagen vernetzten globalen Untergrund-Metal-Szene ein Interesse an Metal aus dem Ostblock. Und da ist sozusagen der DDR-Metal genauso mit drin wie der Metal aus Russland oder der Tschechoslowakei.
Nikolai Okujew, Historiker und Autor des Buches Red Metal, die Heavy-Metal-Subkultur der DDR. Erschienen ist das Buch im CH Links Verlag. Ihnen danke für dieses Gespräch und diese Einsichten.
Ja, vielen Dank.
Das war der Corso-Podcast für heute. Alle Ausgaben in der DLF-Audiothek-App, bei Spotify und überall sonst, wo man Podcasts hören kann. Bis zum nächsten Mal.
Corso. Kunst und Pop.